Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit dem Wochenspruch aus Psalm 103 möchte ich euch alle heute Morgen zum Gottesdienst am 14. Sonntag nach Trinitatis ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch Frau Lommel und alle diejenigen, die später den Gottesdienst zu Hause hören werden. Abzukündigen habe ich Folgendes: Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis und um 20 Uhr ist Chorstunde. Dienstag um 16 Uhr treffen sich die Konfis in Medenbach. Mittwoch um 18 Uhr ist hier Mitarbeitertreffen und um 19 Uhr KV-Sitzung. Also wir werden uns erst um 18 Uhr hier treffen mit den Mitarbeitern oder zumindest mit einem Mitarbeiter pro Gruppe der einzelnen Gruppen und Kreise, die wir in der Kirchengemeinde haben, und werden darüber reden, wie es in Corona weitergeht oder wie wir den Anfang gestalten. Und nach diesem Gespräch werden wir dann mit der KV-Sitzung beginnen. Sonntag um 11 Uhr ist in gewohnter Weise hier Gottesdienst. Die Kleidersammlung für Bethel bitte in dieser Woche noch vom 6. bis 11. bei Käthe Nikodemus abgeben. In diesem Gottesdienst wird der neu gewählte Kirchenvorstand in sein Amt eingeführt. Heute werden die direkt gewählten Mitglieder jeweils in der Kirche am Wohnort auf ihre Aufgaben verpflichtet. Das heißt, Burkhard und ich werden hier in unser Amt eingeführt. Die Caro lässt sich entschuldigen, die konnte dienstlich nicht, die muss heute arbeiten. Am Mittwoch um 19 Uhr findet hier in Medenbach die erste Sitzung des neuen Vorstandes in unserer neuen Legislaturperiode statt, das hatte ich schon gesagt. Wir bitten euch, dass ihr uns im Gebet unterstützt, denn wir haben viele Aufgaben vor uns, die nicht einfach sein werden. 2021 ist auch das Jahr der Orgel. Dazu passend führt wieder ein Orgelausflug am Sonntag, den 12. September, zu vier besonderen Kirchenorgeln in unserer Gemeinde, in unserem Kirchengebiet. Diesmal stehen um 15 Uhr Schönbach, um 16 Uhr Breitscheid, um 17 Uhr Burg und um 18 Uhr Herborn-Seelbach auf dem Programm. Wer möchte, kann an allen vier Orten dabei sein. Der Eintritt ist zu allen vier Konzerten frei. Es wird allerdings um vorherige Anmeldung gebeten. Es gelten die bekannten Corona-Bestimmungen. Eine digitale Anmeldung ist auch möglich unter ev-dill.de. Für wen das jetzt alles zu schnell war mit den Anmeldungen und wo und wie, der kann das auch gerne bei mir machen. Kann mich gerne anrufen, wenn er da an diesen vier Orgelkonzerten teilnehmen möchte und kann sich dann bei mir dann nochmal die Einzelheiten erfragen. Die Kollekte vom letzten Sonntag war ja in Breitscheid Verabschiedung des alten Kirchenvorstands, die Kollekte vom vorletzten Sonntag, also hier bei uns im Gottesdienst, betrug 92 Euro. Dafür danken wir und Gott segne alle die gegeben haben. Heute ist die Kollekte für die Arbeitsgemeinschaft Trauerseelsorge bestimmt. Die Arbeitsgemeinschaft Trauerseelsorge begleitet, unterstützt und fördert die Trauergruppen in unserer Landeskirche. Sie ist für Menschen in ihrer Trauer da und hilft, ihnen zuzuhören, Halt zu geben und sie gut begleiten zu können. Dies geschieht in vielen Einzelgesprächen, in ganz unterschiedlichen. Viele Menschen benötigen verstärkt Unterstützung in ihrer Trauer, weil sie sich wegen der Corona-Krise von ihren Lieben nicht verabschieden konnten und viele Fragen offen geblieben sind. Deshalb werden weitere Trauerbegleiterinnen und Begleiter dringend benötigt. Mit der heutigen Kollekte soll die Aus- und Fortbildung von Trauerbegleitung finanziert werden. Wir hören jetzt das Lied Nummer 571, die Strophen 1 bis 5.
Thank you. Guten Morgen, ich freue mich jetzt hier zu sein und das Begonnene rund zu kriegen, den Kirchenvorstand der beiden Gemeinden, die ja nun zusammengehören, dann auch zusammen zu haben. Ja, und wir dürfen das in einem Gottesdienst tun, den feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Gemeinde beginnen wir mit dem Psalm 146, das ist die Nummer 757 im Gesangbuch. Und wieder möchte ich es gerne so machen, dass ich beginne und die Gemeinde bittet, die eingerückten Sätze zu lesen. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden, dann sind alle seine Pläne verloren. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Kommt, lasst uns diesen Herrn anbeten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir bekennen und beten, Herr, es ist eine überwältigende Liste guter Eigenschaften, die der Psalmsänger an dir entdeckt hat. Du hilfst, du hältst die Treue. Du schaffst Recht, du speist die Hungrigen, du machst frei, du machst sehend, du richtest die Niedergeschlagenen auf, du liebst, du behütest, du erhältst. Wenn wir von uns wegsehen und auf dich hin, dann kommt Bewegung ins Leben. Hilf uns dazu, Herr, erbarme dich. Erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr, erbarm dich über uns. So sagt uns der Prophet Jesaja. Die, die auf den Herrn warten, die gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie ein Adler und sie laufen schnell, ohne müde zu werden. Sie gehen und werden niemals matt. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Himmlischer Vater, wir wollen nicht länger auf unsere Kraft sehen, sondern auf die Kraft, mit der du uns ausrüstest. Lass uns hören, was dein Wort uns heute sagt. Lass uns tun, was wir bei dir gehört haben. Amen. Jetzt hören wir die Lesung.
Ich lese aus Matthäus 13, die Verse 31 bis 33 aus der Übersetzung Neues Leben. Jesus benutzte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, aber es wächst zur größten Pflanze heran und wird so groß wie ein Baum, sodass die Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Auch das folgende Gleichnis erzählte Jesus. Das Himmelreich ist wie Sauerteig, den eine Frau zum Brotbacken gebrauchte. Obwohl sie eine große Menge Mehl nahm, durchdrang der Sauerteig doch den ganzen Teig. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Heute antworten wir dem gehörten Wort Gottes mit dem Glaubensbekenntnis, so wie es im Lied 184 steht, das wir ja gleich auch gespielt bekommen. Ich bitte also, dass wir heute unser Bekenntnis mit diesen Worten sprechen und darf dazu bitten, aufzustehen. Wir glauben Gott im höchsten Thron. Wir glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit, allmächtig, allgebenedeit. Wir glauben Gott, den Heiligen Geist, den Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin er will und mag und stark macht, was da niederlag. Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf, den Sohn, der annimmt unsere Not, litt unser Kreuz, starb unsern Tod, der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand und kommt am Tag vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. Den Geist, der heilig insgemein lässt Christen Christi Kirche sein, bis wir von Sünd und Fehl befreit ihn selber schauen in Ewigkeit. Amen. Thank you. In unserer Betrachtung des Epheserbriefes sind wir inzwischen im 4. Kapitel und ich lese uns aus der neuen Genfer Übersetzung die Verse 7 folgende. Paulus schreibt: Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Hölle hinaufstieg, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs hin und her treiben lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm, Christus, verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, vor zwei Wochen haben wir in den Versen zuvor im Epheserbrief über die sieben Tatsachen nachgedacht, durch die alle Christen, alle, die Jesus als ihren Retter bekennen, vereint sind. Ungeachtet der Hautfarbe, ihrer Sprache, dem Geschlecht, familiärer Herkunft, Sozialisation oder Nationalität. Heute hören wir von den Unterschieden innerhalb des Leibes Christi. Es geht sehr konkret um die Gaben, mit denen Gemeinde aufgebaut wird. Sie sind uns durch die Gnade Gottes gegeben. Wir haben ja inzwischen gelernt, dass Paulus immer dann, wenn er von der Gnade spricht, die Kraft, die unglaubliche Kraft Gottes meint. Im Deutschen ist es inzwischen ja so, wenn wir von etwas sehr Kraftvollem sprechen wollen, dann nehmen wir das englische Wort und sagen Power, weil in diesem Wort so lautmalerisch die Kraft so rauskommt, so Power. Genau. Darum geht es hier. Wenn es um die Gaben Gottes geht, geht es nicht um ein mühsames sich zwingen und schaffen und tun, dass da eine Kleinigkeit werde, sondern dann geht es um die Kraft Gottes, die hineinkommt in die Gemeinde. Und Gott will, dass wir sowas erleben. Jetzt werden einige von uns vielleicht rätseln und sagen, das scheint aber irgendwie an mir vorbeizugehen. Sowas von der Kraft, das kriege ich doch gar nicht mit. Andere haben eine natürliche Begabung und denken, naja, das wird schon sein, was ich so kann halt. Aber Gott ist nicht auf unsere natürlichen Gaben angewiesen. Die kann er durchaus auch mit nutzen, damit die Gemeinde gebaut wird. Aber Gott hat für jeden eine spezielle Gabe, die der Gemeinde dient. Und es ist von großem Wert, sie herauszufinden. Ich habe eine junge Frau kennengelernt in der Gemeinde, wo ich vorher arbeitete. Sie heißt Mareike und die kann wunderschön singen und setzt diesen Gesang auch ein. Sie hat sogar die Begabung, Texte zu dichten, also Lieder zum Lob Jesu hat sie aufgeschrieben. Aber die Begabung, mit der sie der Gemeinde gedient hat, war die, dass sie eine Brückenbauerin ist. Tatsächlich. Sie hat es auf dem Herz gehabt, auf die alten Menschen in der Gemeinde zuzugehen und mit ihnen im Gespräch zu sein. Und sie hat andere Jugendliche mitgenommen, die das auch dann versucht haben. Und es ist auch gelungen, mit Hilfe von Mareike, auf die zuzugehen und auszuloten, wie machen wir es richtig, wenn wir unsere modernere Lobpreismusik in die Gemeinde hineinbringen wollen. Und sie hat ein Gespür dafür entwickelt, wie das gut gehen kann. Und dann war sie auch beharrlich und ist dran geblieben und hat immer wieder neu an diesem Ding gestrickt. Und hat es tatsächlich hinbekommen, dass inzwischen dieses Gefühl einer ganzen Reihe älterer Menschen in der Gemeinde, das jetzt wird's wieder laut, jetzt möchte ich am liebsten rausgehen, sich so verändert hat, dass die voller Freude Lobpreismusik mitsingen. Und das hat sie unter anderem dadurch erreicht, dass sie den Musikpegel gesenkt hat. Die haben andere Instrumente genommen, aber viel, viel wirkungsvoller war eben dieses auf die Menschen zugehen. Das hatten vor ihr schon einige versucht, da irgendwie einen Kompromiss hinzubekommen, aber bei ihr war es dann so, sie konnte die Brücke bauen. Keinem ist gleich viel Frucht geschenkt. Paulus erwähnt das hier am Anfang und er erwähnt das nicht zufällig. Gott gibt uns nach einem bestimmten Maß eine Gabe. Und da wir an dieser Gabe Gottes nicht stricken können, die kriegen wir gegeben, setzen wir sie so ein, wie sie uns gegeben ist. Jesus erzählt mal in einem Gleichnis, dass es da welche gibt, die 50% Frucht bringen, welche die 80% Frucht bringen und welche die 100% bringen. Und wir sind ja so gepolt, dass wenn wir so eine Geschichte hören, wir sofort denken, ah, okay, da ist einer, der richtig Leistung bringt. Weil wir immer auf Leistung getrimmt sind. Uns geht es nach dem Gefühl nach immer so, hey, das muss 100%, am besten 150% sein. So tickt Gott nicht. Gott hat einen anderen Maßstab als wir Menschen. Und es ist ja eine typische Elternsorge, wenn man mehrere Kinder hat, dass man allen gleich gibt. Das kennt Gott gar nicht. Jesus erklärt das mal. Wenn man Jesus gut zuhört, dann kriegt man mit, weshalb Gott so unterschiedliche Maßstäbe hat. Er hat einmal erklärt, wenn jemandem viel gegeben ist, dann wird man auch viel von ihm fordern. Und Gott ist es als allererstes wichtig, dass wir nicht überfordert sind. Ein Rennen im Hamsterrad, das erfinden Menschen, das hat Gott nicht erfunden. Ich möchte noch etwas zur Unterscheidung von natürlicher Begabung und Gabe Gottes nennen. Grundsätzlich kann das durchaus natürlich in eins fallen, aber eine geistliche Gabe erkennt man daran, dass sie der Gemeinde dient. dass nicht einer die für sich nutzt, sondern dass sie der Gemeinde dient, dass sie die Gemeinde voranbringt und dass diejenige oder derjenige, der sie einbringt, gar nicht das Gefühl hat, dass er so besonders ist, sondern sich von Herzen daran freut, sie der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Ich hatte in Mülheim am Main, das ist eine Gemeinde, wo ich ein paar Jahre Dienst getan habe, eine alte Dame, die war schon über 70, aber unglaublich lebendig und belesen und gut durch die Welt gereist und mit einem besonderen Geschick ausgestattet. Sie hatte einen Ikebana-Kurs mitgemacht. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieses Wort was sagt. Das ist die Kunst, Blumen so zu stecken, dass die Blumen eine Aussage haben. Das muss man dann auch noch lernen, was diese Aussage ist. Aber in der Tat, man kann mit Blumen etwas zum Ausdruck bringen. Ich könnte da jetzt noch mehr zu erzählen, will ich aber nicht. Ich möchte erzählen, dass sie in einem Glaubenskurs teilgenommen hat, den ich da gemacht habe. Und in diesen Glaubenskurs hat sie diese Ikebana-Kunst mit eingebracht. Wir hatten 10 Abende, jeder Abend hatte sein Thema und sie hat für jeden Abend eine besondere Schale mit Blumen arrangiert. War spannend anzugucken. Sie hat uns auch immer am Schluss des Abends, wenn wir über alles gesprochen hatten, dann hat sie uns noch erklärt, warum die Blumen heute so aussehen und nicht der anders. Aber, darum erzähle ich diese Geschichte, nicht das war ihre Gabe für diesen Kurs, sondern was sie in diesen Kurs eingebracht hat, war eine unglaubliche Fröhlichkeit, mit dem sie selber den Glauben entdeckt hat. Sie war schon immer bei der Gemeinde dabei, aber durch diesen Glaubenskurs ist ihr Vertrauen zu Christus so gewachsen und sie hat das mit solcher Freude hineingetragen, dass wir einfach durch ihre Freude gestärkt worden sind und selber mitgezogen wurden als Gemeinde. Eine geistliche Gabe lässt sich daran erkennen, dass sie der Gemeinde sichtbar dient und hilft, die Einheit zu stärken. Vielleicht ist jemand unter uns, der sich fragt, ja, aber was ist denn nun meine besondere Gabe für die Gemeinde? Wie kann ich die entdecken? Und dazu möchte ich ein paar Dinge nennen. Ich möchte nennen, das allererste und wichtigste, erforsche Gottes Wort. Denn darin werden sie geweckt. Geistliche Gaben kommen aus der Erkenntnis des Herrn. Mareike hatte erkannt, wie würde Jesus das hier machen, diese Kluft zwischen Alten und Jungen. Und dann wurde sie zur Brückenbauerin, weil sie geforscht hat in der Schrift und erkannt hat, das Gegeneinander bringt gar nichts. Ich muss eine Brücke bauen. Ich muss auf sie zugehen, dann wird es werden. Es ist auch völlig richtig, danach zu fragen, im Gebet Jesus zu bitten, zeig mir doch, was meine Gabe für die Gemeinde ist. Was willst du, dass ich tun soll? Aber das klingt jetzt wieder so theoretisch. Kommt drauf an, wie lebendig man im Gespräch mit Christus ist. Es hat natürlich eine praktische Seite, denn wenn jemand auf der Suche ist, etwas zu tun für die Gemeinde, dann ist es ja durchaus so, dass er dann auch ganz praktisch fragen kann, hey, was wird denn gerade gebraucht? Wo kann ich denn anpacken? Und dann probiert man es aus. Und hey, das Schlimmste ist, dass man was ausprobiert und sagt, nee, das ist ganz bestimmt nicht meine Gabe. Und das ist auch in Ordnung. So kann man die Gabe Gottes auch rausfinden. Ich bin aber ganz, ganz sicher, wenn jemand mit dem Herzen dabei ist und der Gemeinde dienen möchte, dann wird sich das sehr schnell zeigen. Ich sollte vorsichtig sein mit sehr schnell, weil Gott hat manchmal schon auch so seine eigene Zeitvorstellung. Darauf gilt es unbedingt zu achten. Gott hat eine andere Zeitplanung als wir. Und manchmal denkt man, das könnte ich gut und es ergibt sich einfach nicht, weil jemand anderes das gerade tut und es braucht nicht noch jemand an der Seite oder er macht es nicht so, wie ich es machen würde. Und dann heißt es, hey, jetzt bin ich nicht dran. Ich habe das umgekehrt erlebt. Ich habe mit solcher Herzensfreude mit Kindern gearbeitet. Und dann wechselte ich in der Gemeinde und plötzlich traf ich auf Menschen, die taten das auch und die wollten mich überhaupt nicht dabei haben. Mein Stil hat ihnen überhaupt nicht zugesagt. Da musste ich warten. Und es ist mir erst schwer gefallen, weil ich gedacht habe, hey, das ist so eine Gabe, die ich habe und ich kann die hier gar nicht einbringen. Aber Gott hatte für mich einen anderen Plan und es kam dann die Zeit, wo die Gemeinde auf einem großen Stadtteilfest ein Zelt aufbaute. Und in diesem Zelt habe ich tagelang gesessen und habe Kindern Geschichten von Jesus erzählt. Es war eine herrliche Zeit. Ja, so ist Gottes Zeitplanung manchmal anders. Er tickt manchmal anders als wir. Gabe Gottes können ganz kleine Sachen sein, wenn es dir aufs Herz gelegt ist, auf andere zuzugehen und ihnen Mut zu machen. Mut zu machen, bestimmte Dinge zu tragen, anzunehmen, vorwärts zu bringen. Das tut so gut. Weiß jeder von uns, wenn jemand auf einen zukommt und einem sagt, hey, das und das, das machst du so toll oder es ist so klasse, dass es dich gibt. Das sind ganz, ganz kleine Momente, aber ich glaube, solche Gaben braucht es in der Gemeinde, damit Gemeinde wächst. Oder ein anderer, eine andere, die aufs Herz gelegt bekommt, hey, ich kann durchaus mal ein kurzes Gebet mit jemandem sprechen, die den Blick hat und sagt, hey, da ist einer, der ist so bedrückt, ich sehe das doch. Und dann hingeht und sagt, du, ich darf dich mal drauf ansprechen. Ich sehe, dass du ziemlich bedrückt gerade bist. Du musst mir gar nichts erzählen, aber darf ich für dich beten, dass Jesus deine Last etwas leichter macht? Wisst ihr, das sind so kleine Momente, die eine Gemeinde sowas von vorwärts bringen. Und jetzt habe ich nur ganz wenig genannt. Das sind so viele Begabungen, die Gott hineintragen kann. Forscht mal in der Schrift, ihr werdet staunen, was da alles zum Vorschein kommt. Paulus zählt hier in den folgenden Versen große Gaben der Gemeinde auf. Er nennt die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Pastoren und Lehrer. Ich glaube, dass all diese Gaben tatsächlich von Gott weiterhin da sind. Ich denke aber zum Beispiel, dass die Gabe des Apostel heute nicht mehr gebraucht wird, weil die Apostel die Gründer von Gemeinden waren. Sie haben das Fundament gelegt und darauf ist aufgebaut worden durch die Jahrhunderte. Propheten gibt es durchaus noch. Propheten sind Menschen, die anderen im Auftrag Gottes sagen, was Gottes Wille ist. Oder was Gott plant. Das ist eine Gabe, die kann man nur von Gott geschenkt bekommen. Das kann man nicht aus sich heraus. Aber im Anfang der Christenheit hat man oft erlebt, dass solche Propheten die Menschen verwirrt haben, weil sie ihnen etwas angesagt haben, was die Leute in große Unruhe versetzt hat. Das kann aber sein. Eine Prophetie Gottes kann uns in Unruhe versetzen. Wir erleben das gerade beim Lesen der Offenbarung. Das ist schon auch beunruhigend. Und das ist ja ein prophetisches Buch. Aber wenn man eine Zukunftsansage Gottes hört, dann muss man da nicht in Angst und Nöte geraten, sondern auch da hilft uns wieder das Wort Gottes zu überprüfen, kann das von Gott kommen? Man kann Gott bitten darum, dass er einem ins Herz gibt, ist das, gilt das jetzt oder gilt das nicht? Und manchmal ist es einfach so, auch das ist Prophetie, dass einer auf dich zukommt und dir sagt, weißt du, ich habe den Auftrag, dir zu sagen, Gott liebt dich und will dich gebrauchen. Evangelisten, das ist was ganz Wunderbares, dass Gott uns Evangelisten schenkt. Der zurzeit berühmteste in Deutschland dürfte Ulrich Pazani sein, aber es gibt viele Evangelisten in verschiedenen Bereichen unseres Landes, die diese besondere Begabung haben, in so einfachen Worten den Menschen, die bisher überhaupt keine Beziehung zu Jesus haben, zu sagen, du bist gemeint. Dieser Jesus Christus ist für dich gestorben. Und man kann es nicht nachmachen. Wenn einer Evangelist ist, dann sagt er das so, dass, wow, dass die Leute voll trifft und sie wissen, ey, der hat recht, der Mann, das gilt mir. Und wenn jemand anderes sagt, dann zuckt man nur mit der Schulter und denkt, naja, red du nur frommes Zeug. Ich denke, das ist eine besondere Begabung, die aber darauf angewiesen ist, dass es Gemeinde gibt. Denn so ein Evangelist, das ist jemand, der erntet. Der erntet etwas, was reif ist. Gott will, dass geerntet wird. Gott will, dass Menschen zum lebendigen Glauben in eine lebendige Beziehung kommen. Aber in der Regel passiert das nicht von jetzt auf gleich. Es sieht so aus, aber in der Regel hat es einen ganz langen Vorlauf. Da sind Menschen, die haben in einem anderen Menschen erstmal gepflanzt, dass es so etwas gibt wie eine Beziehung zu Jesus. Und dann gibt es Menschen, die haben das begossen. Die haben immer wieder mal ganz kleine Liebesdienste getan, die diesen Menschen beeindruckt haben, obwohl er sich schnell geschüttelt hat und gesagt hat, hat aber nichts mit mir zu tun. Und trotzdem hat es gewirkt. Und dann kommt eines Tages der Evangelist und darf einsammeln. Und ich glaube, dass die meisten von uns so Leute sind, die säen und bewässern. Ich glaube, wir sind viele Bewässerungsleute. Aber es ist wichtig, auch das zu verstehen. Denn so tickt Gottes Plan für Gemeinde. Und natürlich, wenn Gemeinde auferbaut wird, heißt es, dass Menschen dazukommen. Denn so baut sich Gemeinde auf. Kommt dazukommen und dass die, die da sind, immer stärker und fröhlicher in dem werden, was sie sind. Dem dienen die letzten vier Sätze in unserem jetzt gelesenen Abschnitt. Und ich nenne nur noch mal die wichtigsten Worte darin. Das ist uns bestimmt vorhin aufgefallen. Da geht es um Reifen. Paulus sagt im 13. Satz, dass wir eine Reife erreichen, die der Fülle des Christus entspricht, dass wir keine unmündigen Kinder mehr sind. Hey, wir alle sind Menschen, die nach und nach älter werden, alt geworden sind, und es ist für uns selbstverständlich, dass wir nicht mehr als Kindsköpfe rumlaufen. Das gilt doch für den Glauben ganz genauso. Auch da geht man Schritte voran, da wächst man, da wird man sicherer in Dingen, da erlebt man Weite, da kriegt man einen erwachsenen Blick, und das meint nicht einen kritischen, sondern ein Übervollen, eine Weisheit in Christus. Das steht auch im 15. Satz nochmal, dass wir im Glauben, im Vertrauen auf Christus wachsen und in jeder Hinsicht Jesus ähnlicher werden. Nicht, weil wir so tolle Typen sind, dieses dem Christus ähnlich werden, das verdanken wir dann wieder seiner Gnade, seiner Kraft. So ist das bei Gott. Und darum wird auch ein neuer Kirchenvorstand jetzt nicht ein Wahnsinnsprogramm entwickeln müssen, sondern er wird hören auf das, was Gott will in dieser Gemeinde. Das ist die Aufgabe des Vorstands, aber es ist auch, und ich glaube, das ist heute deutlich geworden, jeder Einzelnen und jedes Einzelnen in der Gemeinde. Es ist ein Miteinander. Jetzt hören wir das Lied Geist des Glaubens, Geist der Stärke. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, am Sonntag, den 13. Juni, fanden in unserer evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Kirchenvorstandswahlen statt. An vielen Orten waren es nur noch eine kleine Zahl an Menschen, die bereit waren, dieses verantwortungsvolle Ehrenamt in der Kirche zu übernehmen. Ich möchte ausdrücklich diesen allen von Herzen danken. Um eine Wahl nach den Vorgaben unserer Landeskirche möglich zu machen, hat der Kirchenvorstand im Herbst des vergangenen Jahres die Gesamtzahl der zu Wählenden auf 6 Personen verringert. Gleichwohl sind die Aufgaben des Vorstands ja dieselben geblieben. Was also zuvor von 10 Kirchenvorstandsmitgliedern bearbeitet wurde, legen wir jetzt zunächst in die Hände von 6 Leuten. Das sind in alphabetischer Reihenfolge Caroline Horn, Udo Klaas, Heinz Kunz, Burkhard Leuthäusel, Thorsten Reichel und Carsten Schumann. Im Namen der Gemeinde danke ich euch für die Bereitschaft, den Dienst im Kirchenvorstand auszuüben. Klug erschien es mir und den anderen im Kirchenvorstand, die übrigen Männer und Frauen aus den Kandidaten zu bitten, für eine Nachberufung in einem halben Jahr zur Verfügung zu stehen. Auch Sie wurden ja von einer großen Zahl an Gemeindemitgliedern für das Amt gewünscht. 2 von 3 konnten uns das zusagen. Sie wollen uns auch jetzt schon mit Ihrem Rat und Ihrer Tat in der Vorstandsarbeit begleiten. Wir hören jetzt Worte aus der Heiligen Schrift im 1. Petrusbrief zum Amt der Vorsteher. Der Apostel Petrus schreibt: Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat. Aber auch habe ich Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Lieber Burkhard und lieber Heinz, ich bitte euch, nach vorne zu treten. Liebe Brüder in Jesus Christus, aus den Worten der Heiligen Schrift hören wir, wie wir in der Gemeinde Jesu Christi miteinander leben sollen. Ihr seid nun berufen, in der Gemeinschaft des Kirchenvorstands die Gemeinde zu leiten, damit die Verantwortung für Verkündigung des Wortes Gottes zu übernehmen und die Vielfalt des ganzen Gemeindelebens zu befördern. Ihr sollt mitwirken und dazu helfen, dass die Gemeinde fähig und bereit ist, ihren Glauben im täglichen Leben zu bekennen. Allein das Zeugnis der Heiligen Schrift soll euren Dienst bestimmen. Achtet das Bekenntnis und die Ordnung unserer Kirche und dieser Gemeinde und haltet euch frei von kirchenfremden Bindungen. Seid gewissenhaft im Umgang mit dem der Gemeinde anvertrauten Gut und Geld, und bei eurem Dienst wird euch das Gebet immer wieder neue Kraft schenken. Ihr werdet aber auch begleitet von der Fürbitte der Gemeinde. Jetzt möchte ich alle Anwesenden bitten, sich zu erheben, wenn ich jetzt aus der Kirchenordnung das Versprechen vorlese, das die Kirchenvorsteher vor der Gemeinde geben. Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde, den mir anvertrauten Dienst sorgfältig und treu zu tun, in Bindung an Gottes Wort, gemäß dem Bekenntnis und nach den Ordnungen unserer Kirche und unserer Gemeinde. Wollt ihr diesem Versprechen folgen, so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. So lasst uns für euch beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, wir danken, dass du diese Menschen bereit gemacht hast für die Leitungsaufgabe. Wir bitten dich für ein gutes Miteinander im Kirchenvorstand, für Kraft und Freude in der Arbeit, für Mut, die Dinge anzupacken. Wir bitten dich, dass du vor Entmutigung bewahrst. Und wir bitten dich um deinen Segen. Wir bitten dich, dass diese Männer und Frauen in diesem Dienst deinen Segen spüren. So möchte ich euch im Vertrauen gegen Gottes Wort und im Vertrauen auf seine gnädige Zusage in euer Amt einführen und euch für euren Dienst segnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eigentlich darf man an so einer Stelle es nicht anders machen, als die Hand zu schütteln oder Menschen zu umarmen. Das geht nicht, aber das hier. Ich möchte jetzt die Gemeinde noch ansprechen. Liebe Gemeinde, ich möchte auch euch und sie fragen, sind sie bereit, den Dienst unseres Kirchenvorstandes zu achten, den Männern und Frauen beizustehen und für sie zu beten? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. Der Gott des Friedens mache uns alle tüchtig zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Jetzt dürfen wir uns wieder setzen. An dieser Stelle haben wir noch die vornehme Aufgabe, Fürbitte zu üben. Und das möchte ich beginnen. Ich möchte wieder vor dich kommen, hier in dieser Gemeinde, heiliger Gott, und dich für die Bundestagswahl um dein Helfen und Nahesein bitten. Ich möchte dich bitten um Männer und Frauen, die in diesem Land eine andere Politik machen, die aufhören, den Lobbyistengruppen zu folgen, die aufhören, einer Ideologie zu folgen und die aufhören, ein Parteiprogramm durchzuklopfen. Ich möchte dich bitten um Menschen, die wirkliche Volksvertreter sind, die auf das achten, was den Menschen in diesem Land gut tut. Du kannst sie uns schaffen. Du kannst Menschen anrühren. Ich will dich darum bitten. Ich möchte dich bitten, dass in unserem Land die Lüge aufhört. Und ich bitte dich um Vergebung für all die Schuld, die wir auf uns laden, in all den Dingen, wo wir deinen Geboten zuwiderhandeln. Jetzt haben wir dein Wort heute gehört und wir wollen dich bitten, mach uns fähig und fröhlich und gib uns einen klaren Sinn dafür, was unsere Aufgaben in der Gemeinde sind. Schenke uns ein Miteinander, das uns in eine ganz frohe Stimmung zueinander bringt. Um deines Namens willen, Jesu. Ich möchte dich besonders für die kranken Menschen unter uns in unserer Gemeinde bitten, dass du ihnen nahe bist und sie ermutigst, ihnen Geduld gibst und wo es sein darf, auch Heilung. Und ich möchte dich bitten für die Kinder in unserer Gemeinde, dass sie heranwachsen als Menschen und als Christen heranwachsen und erwachsen werden können. Und das bitten wir ganz besonders für die Jugendlichen, die jetzt als Konfirmanden anfangen. Segne du sie, gib ihnen ein Herz, das ganz aufgeschlossen ist für das, was du zeigst. Gib ein gutes Miteinander und stärke sie. Gib ihnen auch Kraft in diesem Jahr, wo sie den zusätzlichen Unterricht hier in der Kirche haben, dass sie ihre schulischen Aufgaben gut bewältigen können. Nun beten wir in der Stille noch einen Moment weiter. und wollen gemeinsam schließen mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt war der Glockenschlag genau da, wo unser Vater unser war. Nun, dann läuten die Glocken heute eben auf diese Weise. Wir dürfen jetzt am Abschluss des Gottesdienstes noch miteinander singen. Das Lied 607, lasst uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn. Das tun wir natürlich draußen, weil wir hier drin nicht mit Maske singen wollen. Und dann werden wir auch draußen den Segen hören.